ARD.
Ja, Jan, ich bin schon wieder auf Betriebstemperatur.
Und das bei den Temperaturen. Ich auch ein bisschen. Klaas Häufer-Umlauf hat uns offenbar in der Folge letzte Woche nochmal angesteckt. Das war ja eine Sonderfolge mit seiner Lust auf besonders dicke Bücher.
Und wie? Es gab einiges zu lesen. 400 plus ist heute die Kategorie bei der Seitenzahl unserer Bücher. Also mehr ist mehr. Eat, Read, Sleep, der Podcast, der das Lesen feiert. Mindestens alle zwei Wochen treffen wir uns hier, um über Bücher zu sprechen. Über alte Bücher, neue, über Bestseller und auch Flops, alles dabei. Wir, das sind Daniel Kaiser
und Jan Ehlert, wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben Bücher. So einfach ist das. Und heute geht es in den Romanen, die wir dabei haben, auch um Bücher, um mysteriöse Buchhandlungen, um verschollene Manuskripte und um das Leben von Schriftstellern.
Also wir suchen und finden immer wieder spielerische Zugänge zum Lesen und so gibt es in jeder Folge zum Start etwas zu essen mit Buchbezug, so auch dieses Mal.
Die literarische Vorspeise.
Und es duftet schon ein bisschen, ne?
Oh ja, und ich hoffe, dass es was Warmes ist.
Ja, die Mikrowelle brummt und piept, es gibt wirklich was Warmes.
Oh.
Oh. Bitte?
Ja, und auch der Teller ist warm. Ach, das tut jetzt wirklich gut. Es riecht nicht nur gut, es sieht auch ziemlich kunstvoll aus. Also ich erkenne einen Berg, so einen kleinen Hügel aus Kartoffeln. Und drauf ist Kartoffelbrei. Und darunter ist eine Mischung aus Fleisch und Gemüse. Und ich habe einen Verdacht, dass das etwas mit unserem Bestseller, mit englischem Essen zu tun hat oder irischem Essen.
Genau, nämlich, was könnte es sein? Was könnte es sein?
Ein Pie. Und zwar vermute ich mit dieser Mischung der Shepherd's Pie.
Das stimmt. 100 Punkte. Der Kandidat hat 100 Punkte. Also es gibt was für kalte Tage aus unserem Bestseller, der verschwundene Buchladen. Denn sowohl Martha als auch Opaline, so würden wir sie französisch aussprechen, ne? Opaline, die essen dieses Gericht in zwei unterschiedlichen Jahrhunderten, einmal in England und einmal in Irland. Also es ist ein Klassiker. Shepherd's Pie, die Schäferpastete.
Ja, kann man auch in unserem Jahrhundert in Deutschland ganz gut essen, muss ich sagen.
Auch in Norddeutschland, wunderbar. Shepherd's Pie, das ist so ein traditionelles Gericht, habe ich gelernt, aus der britischen und irischen Küche, Ende des 18. Jahrhunderts, so als Resteessen von Schafhirten aus Nordengland. Meistens wird das so mit Lammfleisch gemacht. Ich habe jetzt einfach mal gemischtes Hack genommen. Gibt auch vegetarische Varianten.
Ja, das Resteessen vom Shepherd's Pie ist dann das Haggis wahrscheinlich, was wenn übrig bleibt, wo das reinkommt, was sie nicht mehr
wir
verwendet.
Schon. Das hatten wir schon.
Wirklich sehr lecker. Und die Kunst ist ja, habe ich mal gehört, diese Schichtung zu machen. Also so wie bei Schichttorten, was Katharina ja speziell richtig gut kann, bist du ein König der Schichtaufläufe.
Der Schichtaufläufe, ja. Und warm schmeckt das. Ich habe eben gerade noch mal vor der Aufnahme noch mal so einen kleinen Krümel kalt gegessen. Geht auch rein, aber so warm schmeckt das nochmal richtig toll. Es ist immer so schwer, über das eigene Essen zu reden. Nein. Aber das mit dem Kartoffelbrei, das muss man ja immer so mit Milch anrühren, damit es so ein bisschen cremig wird, finde ich. Also ist es cremig.
Ja. Es ist cremig und auch diese Käsekruste ist dir gut gelungen. Ich liebe ja Shepherd's Pie und immer wenn ich in Irland bin, das klingt jetzt so, als wäre ich da regelmäßig, also die paar Male in meinem Leben, die ich in Irland war, da habe ich immer auch Shepherd's Pie gegessen, weil ich liebe das dann so im Pub zu sitzen, irgendwo, wo es ein bisschen dunkel und schummrig ist, ein kräftiges Guinness vor sich und dann so eine Mahlzeit. Das ist so ein richtiges Wohlfühl-Wolldeckengefühl.
Immer wenn ich in Irland bin, ich bin auch nicht oft da, habe ich mich immer vor Shepherd's Pie ein bisschen gefürchtet, weil ich habe es offenbar immer mit Haggis verwechselt. Aha. Also Shepherd's Pie ist wirklich vergleichsweise harmlos von den Zutaten. Das Rezept findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes. Also was Herzhaftes, Bodenständiges, Kraftvolles. Mal sehen, wie viel Shepherd's Pie denn auch in unserem Bestseller
steht. Oh, dann nehme ich lieber nochmal einen großen Bissen.
Die Bestseller Challenge.
Wir haben gemeinsam gelesen, Der verschwundene Buchladen von Evi Woods. Ein Buch, das schon recht lange auf der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage steht. Und wir haben es jetzt endlich auch gelesen. Es ist eine Geschichte auf zwei Ebenen. Zum einen ist da eben, du hast den Namen gerade schon genannt, Opaline, eine der, so heißt es, berühmtesten Buchhändlerinnen der Geschichte, so wird sie in dem Buch genannt, die vor einer arrangierten Ehe von London nach Paris flüchtet, dort unter anderem Bücherfreunde seufzen begeistert auf, bei der legendären Sylvia Beach in der Buchhandlung Shakespeare & Company arbeitet, noch später dann in Dublin, in Irland, einen eigenen Buchladen eröffnet, immer auf der Flucht vor ihrem Bruder Lyndon, der sie eben in jene Ehe zwingen möchte, mit einem, der zumindest genug Vermögen, aber sonst recht wenig mitbringt. Eine Geschichte, die auch zeigt, wie schwer es Frauen noch im 20. Jahrhundert hatten, überhaupt gehört zu werden oder noch mehr, so wie Opalines versucht, sich selbstständig zu machen. Und dann gibt es eben die andere Ebene und da treffen wir Martha, eine junge Frau, die ebenfalls auf der Flucht ist und zwar vor ihrem gewalttätigen Ehemann Shane. Der hat sie furchtbar verprügelt, fast umgebracht und sie findet dann Zuflucht in einem alten Herrenhaus als Dienstmädchen für die etwas wunderliche Madame Bowden. Mit Büchern kann Martha eigentlich gar nichts anfangen. Sie hat eine regelrechte Angst vor Büchern. Aber immer wieder erscheinen ihr im Traum Sätze einer ominösen Geschichte, die sie so stark beeindrucken, dass sie nicht anders kann, als sich diese Sätze nach und nach auf den Rücken tätowieren zu lassen, sodass dort eine Geschichte entsteht. Und es gibt noch eine dritte Figur, Henry, ein junger Student, der auf der Suche nach einem geheimnisvollen Buchladen ist, also dem titelgebenden verschwundenen Buchladen, der eben genau neben dem Herrenhaus gestanden haben soll, in dem Martha arbeitet, von dem aber niemand irgendetwas zu wissen scheint. Da ist nur eine große Brache und Akten, dass da mal ein Haus stand, gibt es auch nicht. Also ein Roman über die Kraft, aus einem unglücklichen Leben auszubrechen, ein Roman über starke Frauen, die sich gegen gewalttätige Männer am Ende durchsetzen und natürlich ein Roman über Bücher. Charles Dickens, Emily Bronte, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, all deren Bücher spielen hier eine große Rolle. Dazu wunderschön aufbereitet mit Farbschnitt und einem wirklich auch sehr schönen, efeu-umrankten Cover. Eigentlich also allerbestes Bestsellermaterial. Daniel, hat dich der verschwundene Buchladen auch so sehr in seinen Bann gezogen wie offenbar viele andere?
Eigentlich ist ja ein ganz zentrales Wort bei dir und auch bei mir. Ich würde auch einsteigen mit eigentlich mochte ich das. Eigentlich mochte ich das Thema, denn es geht ja auch um die Suche, um die Jagd, eine Schnitzeljagd nach einem verschwundenen, verschollenen Buch, nämlich nach dem Nachfolger von Sturmhöhe von Emily Bronte.
Das du bestimmt besonders gern lesen würdest.
Das sage ich besonders gern. Und das, also die Opaline, darf man das verraten, hat Zugang zu Hinweisen, dass es so etwas geben könnte. Und auch Henry sucht danach und Martha wird in den Strudel dieser Suche mit eingesogen. Also das ist ein bestimmtes Thema. Gibt es dieses Buch und wenn ja, wo? Und eigentlich mochte ich das, die Suche nach dem Buch, nach diesem verschollenen Manuskript. Ich fand die Geschichte dieser Buchhandelspionierin, der ausgedachten Opaline, wirklich spannend erzählt, gegen alle Widerstände, trotz Einkerkerungen, eine, so heißt es im Buch, Irrenanstalt. Ich mochte auch das Eintauchen in Paris, wie sie diesen Menschen der Zeitgeschichte begegnet, also der James Joyce Ulysses Herausgeberin Sylvia Beach und dann Hallo Mr. Hemingway, der kommt dann auch mal kurz um die Ecke und auch den abgründigen Lover Armand Hassan, den sie da kennenlernt und auftut und rauschhafte Liebesnächte mit ihm verbringt, da war ich dabei. Aber ich war ja auch gerade in Paris und habe so gedacht, ja, das sind so die Montmartre-Vibes, die ich ganz gern habe. Das fand ich alles gut. Aber mit der Gegenwart, ganz ehrlich, also Martha und Henry, da habe ich echt gefremdelt. Martha, die eben noch bildungsfern und relativ abgehängt ist und dann plötzlich Expertin für Literaturwissenschaften wird, die Visionen von Sätzen hat und sich die ungeprüft auf den Rücken tätowieren lässt und deren Kammer, und jetzt kommt es, sie ist da untergekommen, so als Haushälterin, und deren Kammer sich plötzlich in eine Buchhandlung verwandelt. Also erst sind da Risse, dann sind da Regale, dann ist da auch ein Baum. Ich sag mal, Seite 128 war ich erstmal raus. Weil, also es ist ja nicht Fantasy, in dem Sinne, es hat so esoterische, fantastische Vibes. Und da merkte ich mir, dass ich mir schon irgendwie, ist ja doof zu sagen, aber da denn ein anderes Buch gewünscht hätte mit diesem Thema.
Ja, es ging mir ganz ähnlich. Also es ist ein Buch, vorweg gesagt, ich verstehe, warum es Bestseller ist, wegen all dieser Themen. Es liest sich soweit auch ganz gut. Also die Handlung hat genug Spannungspunkte, man kann da so durchgehen. Ich musste mich jetzt nicht zwingen, es zu lesen, das sicher nicht. Aber ich habe mich auch immer wieder geärgert, weil einige Sachen ziemlich unlogisch sind. Du hast das mit Marthas Bildungsferne gerade angesprochen. Sie hat ja diese Angst vor Büchern. Dann erfahren wir aber nebenbei, sie hat vorher ja schon mal studiert, als sie noch mit Shane zusammen war. Und das ganz ohne Bücher. Es wird auch nicht erklärt, wo diese Angst herkommt, die sie plötzlich haben sollte. Das mit dem Tätowieren kommt aus heiterem Himmel. Da musste ich erstmal noch zurückgehen und sagen, Moment, habe ich das richtig gelesen? Die hat eine Geschichte auf den Rücken tätowiert, weil das auch so rums uns einfach in die Geschichte reingeschrieben
wird.
Obwohl
du ja bei John Irving mit jungen Frauen, die sich lange Texte auf den Körper tätowieren lassen, ja keine Probleme.
Ich habe damit auch kein Problem, dass sie das hat. Ich habe damit ein Problem, wie das hier eingebaut ist. Es passt überhaupt nicht zu der Figur. Zu Esther passt das absolut. Und da hat dieser Satz auch Sinn. Und natürlich begreift man irgendwann, dass diese Tätowierung auch einen Sinn hat. Aber es kommt einfach wie Kai aus der Kiste, so völlig überraschend. Und dann gibt es ja Tropes, die aufgebaut werden. Du hast Amon Hassan angesprochen und das ist so eine typische Enemy-to-Lovers-Geschichte. Das ist ein Mann, der rettet sie auf einem Schiff vor einem Dieb, vor einem Taschendieb. Auch da ganz kurz, ein Junge klaut auf einem Schiff, wo er nicht weg kann, vor aller Augen einen Koffer. Das ist ein sehr dummer Taschendieb, der kann ja nirgendwo hin, das ist ja nur ein Schiff, aber geschenkt. Dann kommt Amon Hassan auf sie zu und lässt seinen Charme spielen und sie will aber nicht und schreibt, ich blieb mit brodelnder Wut zurück, er war ein ärgerlicher, pompöser, arroganter Mann und ich verabscheute ihn. Und ich freute mich schon darauf zu sehen, wie die beiden sich langsam näher kommen und wie dann halt alle Mr. Darcy-Vibes einsetzen. Nix. Nächstes Kapitel, die Wochenenden verbrachte ich mit Amon, nachdem ich mir gestattet hatte, seinem Charme zu erliegen. Also das ist dann doch ein bisschen dürftig. Da kann man dann doch ein bisschen mehr diese Geschichte entwickeln, wenn sie so auf dem Tisch liegt.
Na, sie entwickelt sich ja noch. Es ist ja nicht nur Lovers, sondern es hat ja noch eine Fallhöhe, ohne zu viel zu verraten.
Natürlich hat sie den, sie entwickelt sich dann weiter, aber dieser Sprung von ich hasse ihn, ich verabscheue ihn zu, ach nö, jetzt ist alles gut. Das sind diese Lücken, die ich meine, wo ich immer dachte, habe ich was überlesen? Ist vielleicht auch ein Kapitel verschwunden, wie der Buchladen verschwunden ist? Und am allermeisten habe ich mich in diesem Fall über die Übersetzung geärgert. Wir haben ja mit Janine Malz darüber gesprochen, dass KI-Übersetzungen auf dem Vormarsch sind. Und ja, hier steht ein Name. Und Yvonne Senn, wenn das nicht stimmt, dann tue ich dir total Unrecht und ich entschuldige mich. Aber es gibt so viele Stellen, wo ich dachte, das kann doch nur schnell mit einer Maschine übersetzt worden sein, weil es so eindeutig aus dem Englischen übersetzt wurde. Da werden Freunde gemacht, da fischen wir nach Komplimenten, da schaut man so drein wie die Katze, die den Kanarienvogel gefressen hat. Jemand fällt in eine Laune und. Und das hat mich richtig, richtig geärgert, weil das stört mich ja beim Lesen, wenn das so eine holprige Sprache ist.
Das in der Tat habe ich auch die Unwuchten in der Übersetzung wahrgenommen. Würde ich jetzt gar nicht so weit gehen und sagen, das ist KI. Manchmal ist es einfach auch einfach keine wahnsinnig gelungene, elegante Übersetzung. Es gibt ja in der Handlung am Schluss ja mehrere Twists bei, sagen wir mal, komplizierten Familienverhältnissen. Mhm. Das ist ja durchaus so, also wer da mit wem verwandt ist, meine Herren. Das fand ich noch ganz, ganz gut und ganz mitreißend. Mich hat dann so diese leichte Kitschsoße, die das denn doch alles hatte, so ein bisschen denn doch gestört. Also ein bisschen Kitsch vom kleinen Prinzen, Zitat, Antoine de Saint-Exupéry zu zitieren, war in jeder Sprache beeindruckend. Also man sieht nur mit dem Herzen gut, alles andere ist
beeindruckend.
Ja, nee, so, ne? Aber das, ja, okay, das ist ja ein schönes Zitat. Aber das so zu überhöhen, das ist ein unangenehmer Kitsch. Und weshalb ich es denn am Ende doch, also du merkst, ich bin hin und her gerissen. Ja. Also ich sehe auch die Schwächen dieses Buches, wo ich auch mal dachte beim Lesen, jetzt gar nicht analytisch, sondern so emotional, dachte, nein, Ivi, jetzt hast du mich hier gerade verloren. Aber weshalb es mich denn doch am Ende überzeugt hat, weiterzulesen, es hat immer wieder Humor. Es ist immer wieder witzig und ironisch. Gerade Henry, der ja so ein Manuskript-Nerd ist und es nicht so vermag zu flirten zum Beispiel. Wie dieses Flirten zwischen Henry und Martha geschildert wird, das finde ich total witzig und das finde ich ganz, ganz, ganz charmant und er kommt ja ganz tollpatschig und tapsig und unbeholfen daher. Es gibt auch eine Stelle, da sagt die Opaline ihrem Vermieter, ich habe einen Roman von Emily Bronte gefunden und er sagt, ich dachte, sie hätte nur Sturmhöhe geschrieben. Und sie, ich seufzte, es war immer schwer, mit Zivilisten zu reden. Also ich finde, das fand ich witzig, das hat Humor, immer wieder, der da aufblitzt, aber insgesamt dieses Esoterik-Fantasy-Ding, habe ich festgestellt, ist nicht so ganz hundertprozentig meins.
Nein, also ich gebe dir recht, auch ich habe es zu Ende gelesen und merkte eben auch, ich wollte dann wissen, wie es ausgeht.
Ja.
Auch wenn sich am Ende so ein bisschen abzeichnete, wie es ausgeht. Und trotzdem, da waren genug Twists und Überraschungen, dass man da dranbleiben konnte. Ich fand auch sehr schön beschrieben, wie sich dann Opaline auf die Suche begibt nach diesem Manuskript und dann zu der Witwe eines ehemaligen Buchhändlers kommt und sie sitzen dann da beim Tee und sie kriegt dann noch so ein kleines Nähkästchen, das Einzige, was noch übrig geblieben ist, weil endlich mal wieder jemand nach den Bronte-Schwestern fragt, was wohl so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also diese Liebe zu Büchern, auch diese Anspielung, sie verkauft ein Originalmanuskript von Charles Dickens, um überhaupt flüchten zu können. Mhm. Henry überwirft sich mit seinem Vater, weil er nämlich einen Brief von J.R.R. Tolkien gefunden hat, dem ihn dann sein Vater abnimmt und verkauft und versäuft. Also diese Liebe zur Literatur, die da durchschwingt, die hat mir dann wieder richtig gut gefallen und ich hätte lieber mehr Literatursuche, mehr Bücher, mehr Buchladen und weniger Beziehungskram gehabt.
Ja, Ach, dieses, wie gesagt, dieses Amant und diese Beziehung zwischen Henry und Martha, das gab dem schon auch noch so ein bisschen Würze. Also ich hätte ein bisschen mehr Buch und ein bisschen mehr Schnitzeljagd gehabt und ein bisschen weniger Esoterik-Fantasy. Es sind schon auch logische Brüche drin. Sie wohnt ja da in dieser Kammer und trifft sich ab und zu mit Henry. Mhm. Und eines Tages wächst da eben so ein Baum in ihrem Zimmer und sie erzählt Henry da nichts von. Da habe ich auch gedacht, das wäre doch das Allererste. Henry, weißt du, was passiert ist? Komm mal mit, siehst du das auch? Hier wächst ein Baum, hier gibt es Regale, hier ist ein Buchladen in meiner Kammer. Nix! Das kommt erst später. Und das ist also nicht ganz logisch. Die Stimmen aus der Idris-Sleep-Community sind auch eher, sagen wir mal, zurückhaltend. Svenja sagt, es war für mich ein Wolldeckenbuch ohne Nachhall. Leider findet sie die Figuren sehr oberflächlich. Vieles war vorhersehbar. Ist für sie so ein Geschenk für Menschen, die gerne lesen, dieses aber eher nebenbei machen und nichts Schwieriges lesen wollen, sagt Svenja. Heide ist auch hin und her gerissen. Es rutscht ab und zu in eine kitschige Richtung ab, sagt sie. Es ist flüssig geschrieben und ich habe es gern gelesen, da ich unbedingt das Ende wissen wollte, so wie du, Jan, ne? Genau. Das hat mich aber nicht im Endeffekt nicht überzeugt. Und Claudia fand es auch ein bisschen drüber, dass Martha sich die Sätze einfach so auf den Rücken tätowiert zum Beispiel. Hätte es nicht gereicht, sie auf ein Blatt Papier zu schreiben? Und die Figuren findet sie auch nicht glaubhaft entwickelt. Also vom Nicht-Tänzer in 0, nix zu Fred Astaire und von der Nichtleserin zur Doktorandin. Also naja.
Wir haben einige Zuschriften aber auch gekriegt, die das Buch sehr geliebt haben. Claudia beispielsweise schrieb, ich mochte es gern. Es ging so schön von der Hand, war luftig und leicht, perfekt zum Abschalten. Nina sagt, ich habe es sehr gemocht, zauberhafte Protagonisten und ein wunderschönes Cover. Und Tina sagte, ich lese sonst kein Fantasy, aber da war es ein angenehmes Maß. Und Annette schrieb, es hat auch nachdenklich gemacht, wie früher mit Frauen umgegangen worden ist. Und das ist sicherlich ein Thema, das da schon nochmal erwähnt werden sollte. Denn es spielt schon eine ganz große Rolle zu sehen, was der Opalin alles angetan wird. Ja. Die Irrenanstalt, die Zwangsehe. Das ist schon ziemlich schlimm. Also da hat das Buch auch nochmal eine Stärke.
Evie Woods, Der verschwundene Buchladen, deutsch von Yvonne Senn. Das Buch ist im Adrian und Wimmelbuch Verlag erschienen, hat 432 Seiten, kostet 13 € und mit Farbschnitt im Taschenbuch 14,95 €. Und das ist wirklich a big plus. Du hast schon gesagt, es ist sehr bunt, efeu umrankt und der Farbschnitt besteht auch aus einer Fassadenansicht dieses verschwundenen Buchladens. Es ist sehr bunt und sehr hübsch.
Ja, würdest du es dir ins Regal stellen?
Ich bin ja nicht so der Farbschnitt-Fetischist. Passt es denn in deine 10.000 Bücherbibliothek?
Ich glaube, es tut mir leid. Es wird wahrscheinlich nicht bleiben.
Ja, das Buch schafft es nicht, aber schafft es vielleicht der Vers der Weltliteratur auf deinen Körper tätowiert, Jan?
Also ich habe ja gar keine Tattoos. Ich gehöre zu einer weltweiten Minderheit, dass ich einen noch völlig untätowierten Körper habe. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich mir jemals ein Tattoo stechen lassen würde, dann müsste es etwas sein, was für mich wirklich eine ganz, ganz elementare Rolle spielt, was meinem Leben eine neue Richtung gab oder ähnliches. Nein, da fällt mir kein Satz ein, den ich mir tätowieren würde. Du?
Ich habe auch keine Tattoos, also mir würde im Zweifelsfall...
Der Zauberberg einmal auf den Rücken?
Nein, nee, literarisch, also mir würde der ganze Zauberberg auf den Rücken, genau. Dann sehe ich aus wie so ein Profifußballer, das geht ja nicht. Nein, ich würde schon eher so zum Bibelvers dann neigen. Also wenn überhaupt, aber ich habe wirklich da überhaupt gar kein Verlangen. Ich bin auch viel zu schmerzempfindlich, ich bin glaube ich auch zu feige. Das ist der wahre Grund.
Aber hättest du einen besonderen Bibelvers?
Es gibt einen, der mich schon sehr lange begleitet, aus dem Johannesevangelium. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist ein ganz schöner Vers, der mich auch immer daran erinnert, um was es eigentlich geht. Um Freiheit und um Wahrheit. Ja, und wenn man das so auf dem Unterarm hätte oder auf der Pobacke, weiß ich nicht so genau. Aber das muss ja schon irgendwie so sichtbar sein. Aber ich habe es noch nie wirklich erwogen, weil es soll ja ziemlich schmerzhaft sein.
Ja.
Das Buch, also wir sind kein erkennbar und hörbar, kein Fan von Evie Woods, Der verschwundene Buchladen, also nicht so hundertprozentig. Aber das Thema ist ja spannend, das taucht auch heute im Podcast auch immer noch weiter auf. Immer wieder werden ja Manuskripte gefunden, veröffentlicht. Im Buch werden ja die Fälle aufgezählt, dass Ernest Hemingways Manuskript verloren geht. Walter Benjamins wichtiges Manuskript geht verloren, ist nie wiedergefunden worden. Siegfried Lenz, da gibt es immer wieder Texte, die im Literaturarchiv entdeckt werden. Und die Manuskripte haben auch immer wieder, die verloren gegangen sind, Schriftstellerinnen und Schriftsteller gereizt und im... inspiriert zu anderen Werken. Aristoteles, der griechische Philosoph, hat ja in seiner Poetik über die Tragödie geschrieben und gesagt, im zweiten Band geht es dann um die Komödie. Und diesen Band, den gibt es nicht. Er ist verschollen. Und das ist ja die Grundlage für Der Name der Rose von Umberto Eco. Also Achtung, Spoiler, ein verrückter Mönch hat das Manuskript und will es geheim halten, weil er gegen das Lachen an sich ist, um das Lachen zu delegitimieren. Beatles-Aufnahmen tauchen immer wieder auf, so Schnipsel, und daraus werden neue Hits gemacht. Also da geht es noch einiges in den Archiven zu entdecken. Und Jan, wenn in 100 Jahren mal bei dir die Schublade aufgemacht wird, der Nachlass von Jan Ehlert, welche Manuskripte würde man da denn finden?
Wenn es denn mal nur eine Schublade wäre. Es gibt da so ein paar Kisten, die wandern schon von Umzug zu Umzug bei uns mit. Und mein Mann mahnt immer wieder, ich möge sie doch mal aussortieren. Aber nein, guter Hinweis, sie bleiben jetzt für den Nachlass irgendwann. Also da gibt es natürlich den Roman, den ich mal angefangen habe. 83 Seiten in Südfrankreich geschrieben, und die werde ich auch nicht wegschmeißen. Die bleiben da, auch wenn ich es wahrscheinlich nie veröffentlichen werde. Es gibt ein paar wenige Tagebücher, wo ich immer angefangen habe und dann aber nach 3 oder 4 Tagen nicht mehr weitergeschrieben habe.
Die Disziplin, ne?
Ja, da stehen dann solche Sachen drin. Das finde ich dann aber immer wieder ganz spannend. Deswegen schmeiße ich auch das nicht weg, dass ich als 9-Jähriger gewissenhaft notiert habe, wir haben eine neue Terrassentür bekommen. Das schien mir damals so elementar zu sein, dass ich das auf jeden Fall aufschreiben
musste.
Thomas
Mann hat auch nichts Gehaltvolleres geschrieben an den meisten Tagen.
Ja, du weißt ja nicht, wie es weitergeht nach der Terrassentür. Und sonst wird man wahrscheinlich, heute ist ja so viel digital, aber was du noch finden würdest, ich habe als Junge, als Teenager auch ganz viele Lieder geschrieben und dann immer auf dem Keyboard gespielt, vor mich hingesungen. Mhm. Das findet man wahrscheinlich auch noch. Oh Gott, ich sollte also relativ schnell mal ausmisten und was verbrennen.
Ich habe bei mir, ich habe einen großen Stapel von Predigten, die noch irgendwie ausgedruckt rumliegen. Die müsste man vielleicht auch nochmal irgendwann sortieren. Sind ja auch so ein bisschen Zeitzeugnisse. Und apropos Lieder, ich habe auch ein Opus 1. Ich habe mal versucht, eine Oper zu schreiben, als Junge. Da war ich, 10 gewesen sein, 5. Klasse. Die Entführung der Mina Bella. Mhm. Ich hatte gerade die Entführung aus unserer Reihe von Mozart auf dem Zettel, hatte ich für mich entdeckt und war schockverliebt. Ich hatte auch so 2 coole Ideen für Melodien und habe mir so ein Notenheft gekauft und angefangen und das dann aber auch großspurig verkündet, ich schreibe eine Oper, und alle fragten jahrelang, Daniel, was macht die Oper? Sie ist irgendwo auf dem Dachboden, also 2 Notenseiten voll. Die würde jemand finden, aber ich glaube, taugt noch nicht ganz zu einer Veröffentlichung.
Alle Achtung, aber als 10-Jähriger eine Oper. Ich habe als 10-Jähriger irgendwelche Abzählverse gedichtet, glaube ich, wenn es hochkommt.
Ja, wahrscheinlich waren die aber gehaltvoller als meine enttüdelchen Oper.
Das hast du gesagt.
Verschollene Manuskripte, was man noch so findet und was sie bedeuten, darum geht es ja zufälligerweise, wirklich in unserem nächsten Buch.
Ja, so halb zufälligerweise, denn Gabriele hat uns geschrieben aus dem Lesekreis Lübeck. Sie hat gesagt, wir lesen gerade, was wir wissen können von Ian McEwan. Und ich wüsste gern, was ihr davon haltet, weil sie eben auch gehört hatte, dass ich das Buch bei Das auf dem roten Sofa ja vorgestellt hatte und Ian McEwan auch in der Elbphilharmonie damals treffen durfte. Und sie wollten wissen, was möchte Ian McEwan uns mit dem Buch sagen, denn sie selber hat es doch etwas zähneknirschend gelesen. Und liebe Gabriele, dein Wunsch ist uns Befehl, dann dachten wir, es passt ja inhaltlich auch so gut, dann stellen wir das gerne hier in der Folge nochmal vor. Also, worum geht es? Es ist das Jahr 2119. Der Klimawandel und einige Atomkriege haben große Teile der Welt unbewohnbar gemacht. Auch Hamburg ist im Jahr 2042 in den Fluten versunken, nie wieder aufgetaucht. Großbritannien, das ist nur noch eine Ansammlung einzelner Inseln. Aber was überlebt hat, ist die Literatur und die Literaturwissenschaft. Auch gerettet durch das Internet, das mittlerweile von Nigeria ausgesteuert wird. Also es gibt so viele so viele schöne, kleine, böse Sticheleien, wie die Zukunft denn aussehen könnte. Thomas Metcalfe treffen wir. Er ist einer derjenigen, die sich auch im Jahr 2119 für Literatur interessieren. Besonders für die Literatur der Jahre 1990 bis 2030. Also wir sind mittendrin in seiner Periode. Und ganz besonders interessierte sich für einen Dichter, Francis Blundy, muss damals einer der Stars der Szene gewesen sein. Im Blundy-Archiv forscht er daher nach allem, was man über den Dichter finden kann, wühlt sich durch unzählige Mails, Social-Media-Posts, WhatsApp-Nachrichten und vieles andere mehr und hofft auf einen Hinweis auf, Achtung, ein verschollenes Gedicht, nämlich auf den Sonettenkranz für Vivian, ein Gedicht, das einer besonders komplizierten Form folgt. Und Blandi hat es Vivienne zu ihrem Geburtstag geschenkt, mehr um zu zeigen, wie toll er diese Form beherrscht, als wirklich aus Liebe, so könnte man vermuten. Aber nichtsdestotrotz, er hat es also geschrieben und er hat es damals an ihrem Festtag ihr und einer Reihe von Freunden vorgetragen. Und danach ward's nicht mehr gesehen. Und was ich großartig finde, ist, wie Metcalf nun versucht, oder Ian McEwan über ihn, herauszufinden, was kann damit geschehen sein? Was haben die einzelnen Freunde, die an diesem legendären Abendessen teilgenommen haben, wirklich gedacht? Spoiler, kaum einer hat wirklich aufmerksam zugehört, sondern sie waren bei Gedanken bei der Ehe, die zu Ende geht, bei heimlichen Affären oder bei dem Neid, warum sie selber nicht so stark so tolle Sachen schreiben können. Es ist also eine Spurensuche. Aber es geht auch um die großen Fragen, was wir wissen können. Wie können wir uns wirklich Menschen aus der Vergangenheit annähern? Und da hast du, Daniel, vor kurzem mir auch ein Buch vorgestellt, was hier eine ganz entscheidende Rolle spielt, nämlich Robert Louis Stevensons Reise mit dem Esel durch die Svennen. Auch da geht es dann um die Frage, wenn man eine Autobiografie schreiben will, was können wir wirklich wissen? Was sagen all diese Schnipsel, die da sind, eigentlich wirklich über uns aus? Und ich habe das Gefühl, du möchtest schon was sagen. Du guckst mich schon so ein bisschen ungeduldig an.
Na, was ist ungeduldig? Aber ich möchte ja auch was zu dem Buch sagen, denn ich habe dieses Buch wirklich richtig gern gelesen. Die erste Hälfte, wirklich, es ist ja eine Dystopie auch, ne? Wie sie da auf verstreuten Inseln nach dieser Sintflut, nach dieser kleinen Apokalypse auch noch in 100 Jahren die Geisteswissenschaftler, die Literatur, Naturwissenschaftler da rumprokeln und suchen, wo ist das Gedicht? Also dieses random Gedicht, das auf einer Geburtstagsfeier vor 100 Jahren vorgelesen, vorgetragen wurde und danach verschwunden ist. Was ist damit passiert? Wie lief das ab? Was war das für ein Gedicht? Warum ist es nicht überliefert? Und dieses Dystopische, was dann so nebenbei erklärt wird, ach ja, es gab da diese Tsunamis, weil die Russen eine Atomrakete aus Versehen ins Meer geschossen haben. Das fand ich auch so packend und so plausibel und es hat sowas Satirisches natürlich irgendwie auch, weil es auch immer ein Blick auf unsere Gegenwart jetzt ist. Und ich habe bei dieser Rekonstruktion, die Thomas versucht, an einen deutschen Autor gedacht, an Florian Illies. Der hat ja gerade dieses Buch geschrieben über Thomas Mann und seine Familie 1933 in Sanary-sur-Mer im frischen Exil, wenn die Sonne untergeht. Der ist ja auch dabei am Mittagstisch und auf der Bettkante, ganz nah dran. Um das Buch geht es übrigens, können wir schon verraten, in der nächsten Folge. Was können wir denn wissen aus dem, was die uns geschrieben haben vor jetzt auch schon, das sind ja schon auch fast 100 Jahre 1933. Und das fand ich irgendwie so packend. Da ist es mir nochmal ganz bewusst geworden, dass das ja nicht irgendwie ausgedacht ist, sondern so funktioniert ja Wissenschaft, so funktioniert ja Lesen. Wir versuchen uns ja Bilder zu machen und Kontexte in unserem Kopf zu erstellen. Und dann bei Ian McEwan, da finden die beiden, Thomas und seine Rose, seine Partnerin, die finden ja was. Die sind ja Indiana Jones mäßig auf so einer Insel unterwegs und graben und dann stoßen sie auf Metall. Liegt dort das Gedicht in dieser Kiste? Und sie graben. Und das, muss ich sagen, ist mit der aufregendste Moment der vergangenen Lesemonate für mich. Da hatte ich in diesem Moment wirklich richtig Puls. Und dann machen sie die Kiste, ich verrate es nicht, dann machen sie diese Kiste auf, dann kommt der zweite Teil, der ganz anders ist und die ganze Geschichte nochmal herrlich auf den Kopf stellt. Super.
Ja, und das ist nämlich, glaube ich, wenn du fragst, Gabriele, was will uns Ian McEwan damit eigentlich sagen? Ich glaube, das ist der Punkt. Dass es immer ganz anders sein kann, als wir denken. Dass man sich nicht verlassen darf auf Briefe oder Überlieferungen, sondern dass wir eben nicht wirklich in die Köpfe der anderen Menschen hineinschauen können. Das ist ja auch diese Beziehung zwischen Thomas und Rose, wo das sehr oft thematisiert wird. Selbst jemand, mit dem wir unser Leben lang zusammen sind, wir kommen nicht in seinen Kopf rein. Auch da kann innen sich etwas ganz anderes abspielen. Wir werden ihn nie wirklich völlig verstehen. Also diese
und Grenze. Man kann sich ja auch selbst fremd sein. Also man hat nie den ganzen Blick. Und auch am Ende des Buches, wenn wir noch eine ganz andere, neue, frische Perspektive bekommen haben, können wir ja auch nicht sicher sein, was wir wissen können, weil wir wieder nur eine Perspektive gesehen haben. Finde ich ein wirklich umwerfendes Buch. Es verströmt aber eine besondere Aura von Bildung. Also es sind eine Menge Anspielungen in die Literaturgeschichte hinein. Es sind viele Fremdworte auch. Also man sollte schon wissen, was solipsistisch bedeutet zum Beispiel. Das hat schon, das sage ich nicht, um es abzuwerten, sondern man muss es dazu sagen, man muss es wissen, dass es schon auch eine gewisse Flughöhe sprachlich hat.
Genau, oder man liest es halt mit einem Wörterbuch oder einem Handy in der Hand, wo man schnell nachschauen kann, was es ist. Das sollte euch nicht abschrecken lassen, aber es stimmt schon. Es strahlt einen gewissen Bildungsduktus aus, der mir natürlich immer ganz gut gefällt.
Das habe ich geahnt, dass es dir besonders gut gefällt, das Buch.
Sagt der mit 10 schon Opern schrieb. Aber gut, das lassen wir einfach so stehen. Aber was mir eben auch so gut gefällt, ist, dass es ja nicht nur das ist. Es werden auch die ganzen banalen Social Media Posts und Mails ausgewertet. Also es schwankt eben zwischen dem, und das ist auch toll gemacht, zwischen diesem Anspruch, den Thomas Metcalf versucht da reinzubringen, der dann auf eine Realität stößt, die manchmal wirklich nur sich um Einkaufslisten und Verabredung für das nächste Date beschäftigt. Also Wissenschaft, die mit ihrer Sprache auch scheitert manchmal an der Realität. Auch das ist ein ganz schöner Twist.
Und am Anfang denkt man, diese Literaturwissenschaftler in 100 Jahren, da ist das Paradies für Literaturwissenschaftler. So ist es ja auch nicht. Denn die junge Generation, die 100 Jahre später in diesen Vorlesungen sitzt, sagt, Leute, das interessiert uns gar nicht, ob der Igel ausgestorben ist. Das interessiert uns nicht, wir wollen nach vorne gucken. Das heißt, also da gibt es auch einen Rechtfertigungsdruck von Geisteswissenschaftlern, so wie es ihn heute gibt. Das ist ein ganz kluges, schlaues, intelligentes, auch witziges Buch.
Dadurch. Und alle Lehrerinnen und Lehrer, die heute schon über den Bildungsverfall stöhnen, im Jahr 2119 wird es viel schlimmer sein. Da diskutieren Thomas und Rose schon, ob sie denn 20 Seiten als Hausaufgabe aufgeben können oder ob das nicht zu überfordernd sei, wenn die Studierenden das lesen müssen. Also wirklich viele, viele kluge Gedanken. Der Kern ist aber genau diese Frage, was können wir wirklich übereinander, über uns selbst oder über Menschen der Vergangenheit wissen? Ian McEwan, was wir wissen können, Deutsch von Bernhard Robben. Da finde ich auch eine wirklich sehr gelungene Übersetzung, ist bei Diogenes erschienen, hat 480 Seiten und kostet 24 €. Und das gibt es auch schon als Hörbuch für alle, die das lieber mögen. Gelesen unter anderem von Eva Mattes.
Ich habe jetzt ein Buch noch mitgebracht, das mir viele von euch empfohlen haben. Das war wirklich Leseglück. Um es gleich vorweg zu sagen, Jonas Hassen Kemiri, Die Schwestern. Und das Buch spielt in Schweden und hat auch so ein bisschen autobiografische Züge, denn die Hauptfigur heißt, wie der Autor, Jonas. Er hat einen tunesischen Vater, eine schwedische Mutter und er wächst in so einem Vorort von Stockholm auf und er trifft immer wieder drei Schwestern. Diese haben auch tunesische Wurzeln, Ina, Evelyn und Anastasia. Und die drei sind skurril, völlig unterschiedlich. Als sie in der WG zusammenwohnen, Chaos pur, herrlich witzig beschrieben. Ina stellt da so Regeln auf, die ist so die ordentliche, seitenlang. Und dann, ist Atmen erlaubt, fragte Anastasia. Let me check, sagte Evelyn und warf einen Blick auf den Putzplan. No breathing, no laughing. Sie ist die älteste 24-Jährige der Welt. Es sind so schöne Szenen, es ist so eine schöne Sprache. Einmal klettert Evelyn zusammen mit Jonas, ist sie da unterwegs auf dem Baum rum. Jonas schaut zu und dann heißt es, sie fiel nicht, sie sprang. Sie sprang von einem Baum zum nächsten und der Baum schwankte und einige Blätter schwebten zu Boden, als hätten sie auch geglaubt, dass Evelyn stürzen würde und ihre Nähe den ganzen Weg bis nach unten genießen wollten. Und spätestens da auf Seite 74 war ich in das Buch verliebt und wir sind ganz nah diesen drei Schwestern. Evelyn, der Klamottenverkäuferin, die Schauspielerin wird, dann in den USA untertaucht. Also rasante Lebensläufe auch. Anastasia, die eigentlich erstmal nichts gebacken kriegt, in Tunesien Arabisch lernt, einen kruden DJ groß rausbringt und dann eine Karriere als PR-Profi macht. Also man spürt schon, das ist schon sehr skurril. Und die eher langweilige Ina und dann immer wieder Jonas auf der Suche nach einem Buchstoff. Und dann am Ende finden diese vier Biografien dann auch zusammen. Und es geht um die Kraft und die Last und die Lust von Familie. Es geht auch darum, wie es ist, mit internationalem Hintergrund aufzuwachsen. Und das ist wahnsinnig facettenreich geschildert. Es passiert ganz viel, sind ganz tolle, zu Herzen gehende Szenen. Die Kapitel wechseln sich ab. Ein Kapitel erzählt mal Jonas und dann geht es immer um die Sicht der Schwestern. Es geht um Flüche, so archaische Flüche, die angeblich ausgesprochen wurden. Wie wird man die wieder los? Es geht um den Fluch der Familie. Wie kann man sich da emanzipieren? Wie kann man erwachsen werden? Wie findet man seinen Weg? Und es geht auch um den Fluch, dass man alles verliert, was man liebt. So eine ganz traurige Lebensweisheit. Du hast ja auch gelesen, Jan. Also ich war wirklich, das war, ich sag's nochmal, Leseglück. Es ist ja kein dünnes Buch, es hat 736 Seiten.
Ich habe mich gefreut, ein bisschen auch geärgert, denn ich wollte es in einer der nächsten Folgen mitbringen. Ich habe Jonas Hassen Kemiri im Spätsommer treffen dürfen. Da war in Hamburg und hatte damals das Buch gelesen und habe mich in das Buch und auch in ihn so ein bisschen verliebt. Nerdwissen an, er ist ein Nobelpreisträger-Fan und wir sprachen stundenlang über Werner von Heidenstamm aus dem Jahr 1916. Aber das war es gar nicht. Es ist, wie du beschreibst, ein Buch, in das man eintaucht und das so auch wenn manchmal gefühlt gar nicht so viel passiert. Es ist ja ein Buch, was sich auch sehr mit dem Vergehen von Zeit beschäftigt. Ja. Und es gibt eine eigentlich sehr, sehr lange Phase von einem Familienurlaub, wo Ina mit ihrem neuen Freund Hector hinfährt. Eigentlich zieht es sich, aber es ist so toll geschrieben, dass jedes kleine Detail einfach Spaß macht, es zu lesen. Und ich habe mich einfach nur nicht getraut, es im Dezember schon mitzubringen, weil ich dachte, 736 Seiten jetzt noch zusätzlich, wollte ich euch nicht zumuten. Aber umso schöner, dass du es jetzt auch schon für dich entdeckt hast und auch so begeistert bist, denn es war eines meiner Lesehighlights 2025.
Also zwei ganz Daumen hoch, also es ist wirklich ganz toll. Wir sind dabei beim Arabischkurs in der Hitze Tunesiens, bei einer tunesisch-kurdischen Hochzeit in der deutschen Provinz. Wir schlagen uns mit Jonas ohne Kohle durch New York und es sind wirklich ganz skurrile, wunderbare Figuren, mit denen man Zeit verbringen möchte. Ein Roman zwischen Stockholm, Tunis und New York. Und jetzt, weil du es auch gelesen hast, also wirklich mir nahe geht, so eine ganz schöne Liebesszene, wo nämlich Simon Evelyn trifft und sie arbeitet in so einem Klamottenladen und will eigentlich gerade in den Rollladen runtermachen. Und das ist so beschrieben, es geht so wie ein Wasserfall in Zeitlupe, lässt sie den Rollladen runter, er kommt aber gerade noch und sie hört, wie sich sein Drei-Tage-Bart gegen den Rollladen schuppert. Und das klingt jetzt nicht so poetisch, wenn ich es mit meinen Worten wiedergebe, aber es war eine ganz schöne, zu Herzen gehende Szene. Und das Buch steckt voller solcher Szenen.
Und voller großartiger Sprachideen, Sprachbildern, eben nicht die, die man immer kennt, sondern mir ist zum Beispiel hängen geblieben, dass Jonas von einer Insel erzählt, die Sportlehrer für so klein hielten, dass man darum herumlaufen könnte im Unterricht. Großartig, da habe ich sofort ein Bild vor Augen, was das sein könnte. Und auch hier, liebe Ursel Allenstein, die das übersetzt hat, was für eine grandiose Leistung. Ja. 736 Seiten und auf keiner Seite, wirklich auf keiner Seite bin ich gestolpert und habe gedacht, das passt irgendwie nicht zusammen. Sondern selbst wenn es Fahrt aufnimmt und irgendwann sich gefühlt 500 Klammern aufmachen, die dann auch alle, ich habe nachgezählt, sich an einer Stelle plötzlich wieder schließen, das macht einfach große Freude, in diese Sprache einzutauchen.
Deshalb gibt es jetzt nochmal einen spontanen Applaus für Ursel. Und für alle anderen tollen Übersetzerinnen und Übersetzer.
Unbedingt. Und es gibt diesen, und das, ich weiß nicht, ob du ihn gespürt hast, Jonas Hassen-Kemiri spricht von dem Vroom-Effekt, dass das Buch auch immer an Fahrt aufnimmt. Ja. Dass es eben auch so ein Verstreichen von Zeit ist. Solange man jung ist, hat man das Gefühl, oh Gott, wann werde ich endlich 18, die Zeit schleicht. Spätestens mit, ich sage mal, 30 hat man das Gefühl, ach, schon wieder ist das Jahr um, es war doch gerade erst gestern. Und auch das fängt er ganz großartig ein, dass dieses Buch plötzlich unglaublich an Fahrt aufnimmt und man denkt, oh, es sind zwar noch 500 Seiten, aber es wird immer rasanter. Es macht mir überhaupt gar nichts aus.
Man freut sich. Am Anfang denkt man ja mal auf den ersten drei Seiten, auch gerade noch 700 Seiten, aber man vergisst es sofort. Dagmar hat uns geschrieben. Sie schreibt, ich war ab der ersten Zeile voll drin. Was für eine Entdeckung. Genau das, was ich erwartet hatte. Ein richtig dicker Schmöker. Und sie schreibt noch, ich denke, es ist ein Daniel-Buch. Und ich sag mal, Dagmar, das stimmt. Vielen Dank für den Tipp. Ein echtes Leser-Highlight. Jonas Hassen-Kemiri, Die Schwestern. Deutsch von Ursel Allenstein. Ist bei Rowohlt erschienen. Hat 736 wunderbare, nie langweilige Seiten und kostet 26 Euro.
Und jetzt hast du mich natürlich ermutigt, Daniel. Keine Angst vor dicken Büchern, weder bei Klaas noch bei dir noch bei uns. Ich habe da noch so ein paar besonders dicke liegen. Die werde ich dann für die nächsten Folgen dir vielleicht mal zuschicken. Zum Beispiel 1000 Seiten über einen äthiopischen Propheten. Das wäre doch bestimmt etwas.
Ja, ich meine, der Klappentext ist wie für mich erdacht. Also bring mit. Den nehmen wir. Idris Lieb ist der Podcast, der das Lesen feiert, also auch alles rundherum. Neulich hatten wir ja eine Folge zum Beispiel mit Non-Book-Schwerpunkt, also mit viel Buchzubehör.
Aber es geht bei uns auch immer um aktuelle Buchthemen, das haben wir uns vorgenommen. Wir hatten ja mal unter die Lupe genommen, wie nah Neeljo Biedermanns Roman Lazar eigentlich an Marcel Proust am Original dran war. Und das wollen wir jetzt öfter machen, Themen unter die Lupe nehmen, also mal genauer hinschauen nach dem Motto Eat, Read, Sleep, recherchiert.
Ja, und da haben wir heute ein Thema dabei, das viele von euch beschäftigt. Wir bekommen da immer wieder Nachfragen, denn in jeder Folge tauchen sie ja auf. Von ganz allein oder als Challenge die Bestseller, also Bücher, die sich besonders gut verkauft haben.
Aber was ist ein Bestseller und was hat der Spiegel damit zu tun? Man spricht ja immer von der Spiegel-Bestsellerliste, wir auch. Und sind diese Aufkleber auf den Büchern nun eigentlich gut oder schlecht? Dem sind wir mal nachgegangen und haben uns einen Experten geholt, nämlich Thomas Koch vom Börsenverein des Buchhandels.
Ja, und das ist schon interessant, denn ab wann ein Buch ein Bestseller ist, ist gar nicht so klar.
Es ist so, dass es für den Begriff Bestseller einfach keine Definition gibt. In der Regel wird ja einfach nur ein Titel, der in einem bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Genre besser verkauft als andere, ist ein Bestseller. Und man spricht eigentlich meistens davon, wenn eben ein Titel auf den gängigen Bestsellerlisten erscheint. Es wird oft eben gefragt, wie viele Bücher muss ich denn verkaufen, um ein Bestseller zu sein oder um auf die Bestsellerliste zu kommen? Das kann man nicht beantworten, denn das hängt eben immer ganz stark davon ab, zum Beispiel zu welchem Zeitpunkt. Also an Weihnachten wird ja viel mehr Buch verkauft als im Sommer. Da braucht man natürlich wesentlich mehr Bücherverkaufe, um auf die Liste zu kommen. Und es ist auch anders bei Sachbüchern und bei Belletristik.
Genaue Zahlen gibt es also nicht. Es hängt also immer vom Umfeld ab. Aber man kann vielleicht so sagen, in konkurrenzarmen Wochen, da reichen auch bereits 2500 verkaufte Exemplare, um auf die Liste Hardcover-Belletristik zu kommen.
Ja, und bei Sachbüchern ist es sogar noch weniger. Die bekannteste Bestsellerliste ist die Spiegel-Bestsellerliste. Warum Spiegel? Ja, weil der Spiegel die Erforschung der Zahlen in Auftrag gibt und bezahlt. Nämlich beim Unternehmen Media Control, und die bekommen alle Zahlen von 6000 Buchverkaufsstellen im ganzen Land.
Also sowohl Buchhandlung, große, kleine, Kauf- und Warenhäuser, auch Elektro-Drogeriemärkte und auch online und auch inklusive Amazon. Und die werten die dann aus. Und daraus werden Bestsellerlisten, können dann natürlich auch gemacht werden, also die meistverkauften Titel. Und der Spiegel ist eben ein Medium, das diese Listen vermarktet. Daneben gibt es aber auch andere, wie zum Beispiel das Fachmagazin Börsenblatt, das eher von der Buchbranche gelesen wird. Und, interessanterweise ist die Datengrundlage genau dieselbe, also genau dieses Panel von Media Control. Nur was eben unterschiedlich ist, ist das Branding im Grunde genommen. Also steht da Spiegel drauf oder steht da Börsenblatt drauf.
Oder was ganz anderes, es gab auch mal eine Fokus-Bestsellerliste zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch die Liste der unabhängigen Buchverlage, aus denen losen wir auch immer aus. Die sagt dann, welche Bücher der kleinen, der unabhängigen Verlage sich am besten verkauft haben. Die ist aber, das haben wir schon häufig festgestellt, nicht besonders aktuell, also nicht mit vielen neuen Büchern bestückt. Da findet man dann seit Monaten schon Stolz und Vorurteil oder Der Trafikant von Robert Seethaler oder eben auch Der verschwundene Buchladen, unser heutiger Bestseller. Vielleicht auch, weil manche Bücher Schullektüre sind, vielleicht aber auch, weil es sich nicht ganz so oft aktualisiert wie andere.
Also, aber die Spiegel-Bestsellerliste, die ist eben die bekannteste und begehrteste. Welcher Autor, welche Autorin will da nicht draufstehen? Und dann wird da eben, und das ist interessant, auch ein Geschäft daraus. In der Süddeutschen Zeitung hat neulich ein anonym gebliebener Lektor vorgerechnet, der einfachste Weg auf die Spiegel-Bestsellerliste ist ein Sachbuch als Hardcover zum Beispiel. Das sei die schwächste Liste. Da reichen schon etwa 1600 verkaufte Exemplare innerhalb einer Woche verlässlich für einen unteren Listenplatz, also für die Top 20. Und da lohnt es sich eben vielleicht schon mal für einen Verlag, die Bücher dann selbst aufzukaufen. Dann steht man dann auf dieser Liste und bekommt das Recht, so einen Spiegel-Bestseller-Sticker auf sein Buch zu kleben, den sich der Spiegel dann auch von den Verlagen natürlich bezahlen lässt.
Und zwar gar nicht so schlecht. Das sind etwa 500 Euro pro Buch, die gezahlt werden müssen. Aufgeteilt in 250 Euro für die digitale Werbenutzung, also Anzeigen und Websites, und weitere 250 Euro für die wirklich physische Anbringung am Buch. Da wird dann also dieser Aufkleber draufgeklebt, plus Druckkosten für die physischen Sticker selbst, das sind dann nochmal 8 Cent pro Stück. Der Spiegel verdient also, und es ist mittlerweile ein echtes Geschäft. Die meisten Autorinnen und Autoren freuen sich wohl über den Sticker. Er steht nämlich ja erst einmal für Erfolg. Lässt du dich, Daniel, davon beeinflussen?
Also im hintersten Hirn, ganz ehrlich, macht es schon Klick. Wenn man das sieht, wenn das da klebt, da denkt man sich im hintersten Hirn nur, es kann doch nicht falsch sein. Aber ich sag mal, seit 5,5 Jahren Podcast spätestens wissen wir ja, dass Bestseller nicht immer beste Bücher sind. Mhm. Und die Bestseller-Challenge ist für mich oft eine Herausforderung. Und deshalb sehe ich das in der zweiten Sekunde völlig anders. Wie geht's dir?
Ja, ich bin ein bisschen davon abgekommen, weil oft steht ja auch nur Spiegel-Bestseller-Autor. Was heißt, ja, es ist gar nicht dieses Buch, sondern er hat mal ein Buch geschrieben, das irgendwann mal vielleicht
Blindes
auf Hauen. Einer Spiegel-Bestseller...
Blindes Huhn findet auch mal.
Ja, genau. Ja, oder es spricht dann ja nicht unbedingt für das Buch, ja, sondern nur für den Autor. Und man hat fast schon das Gefühl, wer heute noch nicht Spiegel-Bestseller oder Autorin war, das sind die, die man vielleicht mal entdecken sollte. Bei vielen Büchern merke ich, ja, die mögen sich gut verkaufen, aber sie sind vielleicht gar nicht die richtigen für mich. Und viele Buchhändler, und mir geht das auch so ehrlich gesagt, sind genervt auch von dem inflationären Gebrauch dieser Aufkleber. Manche knibbeln sie dann auch ab, damit man die Buchcover wieder sieht. Einige lästern bei diesen Aufklebern vom Anführungszeichen Arschgeweih der Literatur. Ganz so schlimm finde ich es nicht, aber Was vor allem wichtig ist, der Aufkleber, der wirkt immer noch.
Also was man wirklich sehr deutlich sagen kann, ist, dass Bestsellerlisten als Orientierungspunkt für LeserInnen auf dem Buchmarkt eine sehr wichtige Rolle spielen. Also man muss sich ja vorstellen, es gibt über 60.000 Neuerscheinungen jedes Jahr und dann macht die Buchhandlung schon eine Auswahl für ihren Buchladen, aber ganz viele KäuferInnen fühlen sich einfach völlig überfordert und eigentlich ja seit immer schon sind Bestsellerlisten also ein Orientierungspunkt, wo man eben guckt, was lesen denn andere, was wird denn viel gekauft. Inzwischen ist natürlich online jetzt stark dazu gekommen, dass man auch online inspiriert wird, also jetzt bei BookTok, Bookstagram oder Buchcommunities, aber man weiß eben schon, dass Bestsellerlisten immer noch in hohem Maße verkaufsfördernd wirken und es ist ja natürlich aber, was sich gut verkauft, verkauft sich wieder gut, ist natürlich auch so ein bisschen ein sich selbst erhaltendes System, aber man weiß halt, je höher man im Ranking ist und wenn man davor kommt, bekommt man größere Aufmerksamkeit.
Ja, und das ist ja genau das Ding. Einzelne Autorinnen und Autoren, die und die Verlage natürlich, die freuen sich über den Erfolg, über den Sticker. Aber dieses Bestsellern, das hat einen Preis. Man verliert nämlich vielleicht ein bisschen den Blick für anderes Schönes.
Um die ganze Vielfalt letztendlich auch zu entdecken, die es auf dem Buchmarkt gibt und auch die wirklich sehr vielen guten Bücher, die nicht auf Bestsellerlisten landen, ist natürlich eine Bestsellerliste halt nicht geeignet alleine. Also deswegen eigentlich die Beratung vielleicht durch die Buchhändlerin, Buchhandlung vor Ort, auch natürlich sich anderswo auch inspirieren zu lassen. BuchhändlerInnen haben eben das gesamte Buchangebot im Blick und nicht nur eben den aktuell dominierenden Publikumsgeschmack, den halt diese Bestsellerlisten am Ende natürlich vor allem abdecken.
Also schaut euch mal um, denn es gibt ja auch viele andere Bestenlisten. Die SWR-Bestenliste zum Beispiel, die wird von einer Kritikerjury ermittelt und natürlich, ihr habt schon richtig eingeschaltet, es gibt ja auch uns, weil wir stellen eben nicht nur Bestseller vor, sondern suchen auch immer Bücher raus, die uns ganz besonders begeistert haben, die uns am Herzen liegen. Und das sind manchmal eben auch Bücher aus ganz kleinen Verlagen, die noch gar nicht so oft verkauft wurden, bei denen es sich aber unbedingt lohnt, sie zu lesen.
Demnächst also mehr vom Propheten aus Äthiopien, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ja, das waren ein paar Infos rund ums Thema Bestseller. Habt ihr ein Buchthema, über das wir hier mal vielleicht ausführlicher sprechen sollen, dann schreibt uns einfach an eatreadsleep@ndr.de. Ja, also Jan, wenn wir ein Buch schreiben wollen, nicht im Dezember veröffentlichen.
Nein, ich sehe ein Hardcover-Sachbuch vor mir, was ich so im September veröffentliche.
Brauchen wir nur noch ein Thema.
Wie wäre es denn zum Beispiel mit Stricken für Anfänger?
Ja, oder Vorsätze brechen oder an Vorsätzen nicht scheitern. Ja. Ich bin jetzt dabei, tatsächlich einen meiner Neujahrsvorsätze jetzt sofort in diesem Podcast einzulösen.
Ich freue mich.
Die All-Time Favorites.
Mein Vorsatz, eine neue Chance für Terry Pratchett.
Yay, Applaus. Danke allen, die das möglich gemacht haben.
Ich sag mal, die Scheibenweltversuche waren ja nicht so meins. Und viele, wirklich viele haben geschrieben mit Terry Pratchett Tipps. Es gibt eine große Terry Pratchett Community in der Eat, Read, Sleep Community. Und gleich mehrfach wurde da ein Buch genannt. Und das hat mich seltsamerweise vom Klappentext her schon angesprochen. Anja, Liefke und Lynn haben es empfohlen. Ein gutes Omen, ein Buch, das Terry Pratchett mit Neil Gaiman gemeinsam geschrieben hat, so Anfang der 90er. Und der Roman erzählt die Geschichte von Erzengel Erzi Raphael und dem Dämon Crowley. Und die wurden nach der Schöpfung so auf die Erde geschickt, um für ihre Chefs Seelen zu gewinnen. Und im Laufe der Jahrhunderte haben sich die beiden eigentlich ziemlich richtig gemütlich gemacht auf der Erde. Jetzt will die Chefetage aber das Ende der Welt einleiten. Und die Geburt des Antichristen soll einen Krieg zwischen Himmel und Hölle auslösen. Und der Engel und Dämon, die versuchen alles, um die Apokalypse aufzuhalten. Das Leben auf der Erde ist einfach zu schön mit Sushi und so. Und sie versuchen, den Antichristen in eine andere Familie zu bringen, die ihn nämlich friedlich und freundlich erzieht. Und das ist sehr rasant. Das ist ganz witzig, voller popkultureller Anspielungen aus den 90ern. Also man spürt schon beim Lesen, wann es geschrieben wurde. Und es ist schon sehr lustig zu sehen, was ist das Dämonische, was ist eigentlich das wirklich Teuflische in der Welt. Zum Beispiel Manchester, die Stadt Manchester. Auf die war Crowley besonders stolz. Oder die Autobahn M25. Das scheint also, diese Ringautobahn rund um London, die scheint also besonders höllisch zu sein. Hexen tauchen auf. Wahrsagerinnen, eine Hexenfinderarmee, ein obskurer Satanistinnenorden und dann noch ein seltsamer Paketlieferant und es taucht wirklich und wahrhaftig Elvis auf. Elvis Presley. Und der Schluss ist auch richtig, richtig schön. Anja schreibt, das Buch enthält viele biblische Anspielungen, hat Humor und die schrägen, aber sympathischen Figuren werden ausreichend kontextualisiert und erklärt. Vorkenntnisse der Werke beider Autoren sind nicht nötig, es macht sehr viel Spaß und es lässt sich bei jedem Lesen ein neues Detail entdecken. Und wirklich, du nix, du kennst das Buch natürlich auch schon lange, lange, lange.
Ja, ja, ja. Und ich bin ja ein Terry Pratchett-Fan, ich bin auch ein Neil Gaiman-Fan. Als Mensch tue ich mich da schwerer, ihn zu mögen. Es gibt ja Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn, die gerade im Raum stehen. Aber seine Bücher, die habe ich wirklich auch lange vor diesen Vorwürfen gelesen und sehr, sehr geliebt. Es gibt da zum Beispiel ja von ihm American Gods, Daniel, das wäre auch ein Buch für dich, wo alle Götter der Welt versuchen, Gläubige zu gewinnen, weil wer keine Gläubigen mehr hat, der verschwindet einfach vom sagenumwobenen Göttergipfel. Also da könntest du auch viel Spaß dran haben. Und ich mochte hier dieses Gefühl, die beiden in der Jetztzeit zu erleben, Erzi Raphael und Crawley. Es gibt es übrigens auch als Serie für alle, die das lieber gucken möchten. Auch sehr spannend. Und ich mag diesen Humor. Ich mag noch mehr die Scheibenwelt, dieses Worldbuilding, was er da gemacht hat, Pratchett. Aber ich konnte auch mit diesem Buch sehr viel anfangen, ja.
Crawley ist vor allem ein sehr witziger Dämon. Ist ja der interessantere Typ als Erzi Raphael.
Ist ja, immer ist ja so meistens so, dass der Böse. Ich habe früher auch mit Skeletor lieber gespielt als mit He-Man.
Andere würden Jahre investieren, um Gott eine einzelne Seele zu stehlen. Sie waren echte Künstler, aber die moderne Zeit erforderte eben eine moderne Strategie, sagt Crawley. Und die anderen sagen immer, diese anderen Dämonen sagen immer, ah, ich habe einen Priester in Versuchung gebracht und ich einen Politiker. Was hast du gemacht? Und dann sagt Crawley, ich habe in der Mittagszeit alle Funktelefone in London für eine Dreiviertelstunde gestört. Und da wurden alle von gleich Satanisten und waren teuflisch drauf und waren mit Zorn geschwellter Halsschlagart. Da sind sie durch die Stadt gefahren. Und das hat so einen Humor, der gefällt mir. Es ist auch manchmal drüber und ist auch manchmal albern. Im Gesamtklang nicht so ganz hundertprozentig meins, aber es ist ein guter Ausgangspunkt für ein nächstes Buch von Terry Pratchett.
Das ist doch super. Also von -20% zu nicht ganz 100, ich würde sagen, das ist ein Quantensprung.
Nicht ganz 100, darüber müssen wir nochmal reden. Terry Pratchett und Neil Gaiman, Ein gutes Omen, Deutsch von Andreas Brandhorst, das zu übersetzen stelle ich mir auch wahnsinnig schwer vor, noch für Andreas Brandhorst auch nochmal kurz einen Applaus. 464 Seiten im Taschenbuch für 14 Euro.
Ja, so viel Einigkeit bis jetzt, Daniel. Das freut mich. So viele tolle Bücher zum Start ins Bücherjahr.
So viele tolle, dicke Bücher.
So weitergehen. Ja.
Die Einigkeit muss ein Ende haben. Aha. Apokalyptisch sozusagen. Erzi, Raphael und Crawley.
Ja, ich möchte bitte Crawley sein, okay?
Das Quiz.
So, und wie immer darf das Gute beginnen. Also du.
Ah, ein verschollenes Manuskript heißt das Bilderbuch für artige Kinder. Man weiß, dass es das gegeben hat, es ist aber verloren. Wer hat dieses Bilderbuch für artige Kinder geschrieben? War es Astrid Lindgren, war es Roald Dahl oder waren es Thomas und Heinrich Mann?
Ein Kinderbuch, ein Bilderbuch für artige Kinder.
Ein Bilderbuch für artige Kinder.
Mhm. Ach, also Astrid Lindgren wäre ja die einfachste Variante und Roald Dahl hat ja auch Kinderbücher geschrieben. Ich meine in der Thomas Mann Biografie, die ich gelesen habe von Dietmar Borchmeier, ich meine, dass da dieses Kinderbuch erwähnt wird. Also würde ich sagen, das müssen Thomas und Heinrich Mann gewesen sein.
Genau. Es ist eine irre Geschichte. Ja. Wir waren ja zusammen in Italien Ende des 19. Jahrhunderts, 1897, und haben da ein Bilderbuch gezeichnet als Geschenk zur Konfirmation der Schwester Carla. Und es ist ein Unikat, ein handgeschriebenes, selbst eingebundenes Heft mit Zeichnungen. Und das war so eine Parodie auf Kinderbücher, aber auch so Familiengeschichten. Der kleine Viktor in einem Zug ist da zu sehen mit der Bildunterschrift Vico fährt allein nach Timmendorf. Und dieses Buch ist dann in der Nazizeit 1936 verloren gegangen. Und es ist, hat aber sozusagen noch in der Erzählung der Familie Mann immer überdauert. Also man hat sich davon erzählt, aber leider ist dieses Buch verschollen. Aber eine ganz schöne Anekdote aus dem Bereich verschollene Manuskripte der wichtigen Autoren, der wichtigen Schriftsteller Thomas und Heinrich Mann.
Ich habe eine Frage, die auch in die Richtung geht. Es gibt viele Bücher, Geschichten, Fragmente, nach denen Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler schon lange suchen. Welches Buch, welche Geschichte würde man gerne finden, weil man sie bis jetzt noch nicht kennt? Ist das A, der vierte Band von Theodor Mommsens fünfbändiger römischer Geschichte? Wir kennen leider nur Band 1 bis 3 und 5. Ist das die 87. Novelle von Boccaccios 100 Novellen aus dem Decamerone, die leider in den Zeiten der Pest verloren gegangen ist? Oder ist das der sagenumwobene 8. Band der Chroniken von Narnia von C.S. Lewis, der posthum aus seinem Wandschrank entführt wurde?
Also ich würde mal Mommsen würde ich ausschließen. Ich glaube, das ist zu abgefahren. Das ist so eine Literaturpreis Schmonzetti, die du da eingebaut hast. Ich glaube das eher nicht. Und das andere ist beides, könnte irgendwie beides sein. Also Boccaccio di Camerone, fehlt da eine Geschichte? Und das andere war die Chroniken von Narnia, der letzte Band. Genau. Da ist es mir zu liebevoll im Detail mit dem Schrank. Also ich würde jetzt Boccaccio sagen.
Nun, das mit dem Schrank ist natürlich falsch. Das stimmt, weil bei Narnia kommen sie ja durch den Schrank in die andere Welt. Und vielleicht gibt es einen achten Band, aber man hat nicht gewusst, ob es jemals einen gab. Nein, es gibt tatsächlich keinen vierten Band von Theodor Mommsens fünfbändiger römischer Geschichte. Und ich erinnere mich, wie ich damals in einem Antiquariat stand und sagte, ja, ich hätte gern auch Band 4. Und der guckte mich an und hielt mich wahrscheinlich für völlig bescheuert, denn jeder wisse ja, den gibt es nicht. Aber ich habe vor 10 Jahren ein Interview geführt mit dem Historiker Alexander Demand und der hat mir eine ganz unglaubliche Geschichte erzählt.
Ich hatte einen Vortrag in München, hatte Aufenthalt in Nürnberg, spazierte durch die Stadt und überlegte, was machst du hier, was machst du da? Komm an einem Antiquariat vorbei bei Kistner und guckte mal da rein, fand nichts. Die junge Frau führte mich einen Stock höher und sagte, gucken Sie mal, ob Sie hier was finden. Auch da war nichts dabei. Das waren alles Erstausgaben, Leder, Prachtbände, viel zu teuer und uninteressant für mich. Und ehe ich gehen wollte, gab es einen Zettelkasten. Ich schlage da auf und sehe ich Mommsen. Da schlage ich weiter, sehe ich Mommsen, römische Kaisergeschichte. Da sagte ich der Dame, bei ihrer Titelaufnahme ist ein Fehler passiert. Hier ist ein Buch angezeigt, das gibt es gar nicht. Denn jeder alte Historiker weiß, dass Theodor Mommsen in seiner römischen Geschichte die Kaiserzeit ausgeblendet hat und ein großes Problem in der Wissenschaftsgeschichte belautet, warum hat der Mommsen die römische Kaisergeschichte nicht geschrieben, obwohl er viele Vorlesungen gehalten hat und die ganzen Inschriften publiziert hat. Er kannte alles über die Kaiserzeit, aber er schreibt sie nicht für die römische Geschichte. Da war die Frau, der ich sagte, dass das falsch sei, böse. Ich habe gesagt, unsere Titelaufnahme ist korrekt. Und da können Sie mir das Buch mal zeigen. Nach dem Augenblick und ist in den Fahrstuhl gestiegen. Ich rieb mir die Hände und habe gesagt, mal sehen, was die jetzt anbringt. Und tatsächlich, 3 Minuten später erschien sie, hielt mir triumphierend einen ledergebundenen Band entgegen, Theodor Mommsen, römische Kaisergeschichte. Ich traue meinen Augen nicht. Was sehe ich? Handschrift. Es war kein gedrucktes Buch, es war eine Handschrift. Und es hat sich sehr bald herausgestellt, dass es die Handschrift eines später berühmten Philosophen war, der bei Mommsen gehört hat und die Kaiserzeitvorlesungen mitgeschrieben hat.
Das ist ja eine krasse Geschichte.
Ja, manchmal geschehen Wunder, nicht?
Das ist ja irre. Ja, das ist ja eine tolle Geschichte. Und hat er das Buch dann gekauft?
Er hat es dann gekauft, ja. Und er hat es auch mit Anmerkungen rausgegeben.
Irre.
Und was ich daran aber auch so toll finde, ist, ich hätte das ja gar nicht gewusst. Ich würde da wahrscheinlich irgendwo stehen und denken, ach ja, dann gibt's das halt nicht. Deswegen, man muss ja auch wissen, welche Bücher verschollen sind, damit man sie überhaupt entdecken kann.
Damit
es tauchen immer wieder welche auf.
Ja, schöne Frage, schöne Geschichte. Ich habe nochmal eine Frage aus dem Bereich Litiklick für dich. Es ist ein Mann. Als 12-Jähriger musste er die Schule abbrechen und in einer Schuhcremefabrik arbeiten. Seine ersten Texte veröffentlichte er unter dem Pseudonym Boss, sein Spitzname gewesen. Er war ein begeisterter Anhänger des Mesmerismus, so einer Art Vorstufe der Hypnose, und er wollte eigentlich Schauspieler werden, hat aber angeblich ein Vorsprechen verpasst wegen einer schweren Erkältung. Du nickst schon, du weißt schon, wer es ist.
Ich möchte lösen. Das ist Charles Dickens.
Das ist Charles Dickens, tatsächlich. David Copperfield, große Erwartungen. Genau. Was hat den Ausschlag gegeben? Schon die Schuhcreme. Schon das erste.
Die Schuhcreme.
Okay.
Nein, ist ja einer meiner ganz großen Herzensautoren, von dem ich auch schon einige Biografien gelesen habe. Und da taucht die Episode natürlich auch auf. Du hast ja deinen Neujahrsvorsatz schon eingelöst mit der Auseinandersetzung mit Terry Pratchett. Ja. Mein Orakel sagte mir ja, ich solle doch bitte eine Schlachterei besuchen und dort auf einer Bühne stehen. So hast du es, glaube ich, für mich gedeutet. Und daraufhin haben wir ganz viele...
Da muss man gar nicht viel deuten.
So stand es in dem Satz. Daraufhin haben wir ganz, ganz viele Zuschriften gekriegt. Ich war verblüfft, wie viele ehemalige Schlachtereien heute Kulturzentren sind. Unter anderem in Naumburg gibt es das Theater im alten Schlachthof. Das hat uns Sandra geschrieben. Mar Marc lädt uns ein nach Frankreich, nach Calais, weil es auch dort ein Kulturzentrum im alten Schlachthof gibt, an der Côte d'Opale. Dann haben wir Zuschriften aus Jena, aus Bremen, aus Kassel. Also, wir könnten eine ganze Tour machen.
Hauptsache, Jan, du hast dann dein schönes Schinkenkostüm an von unserem 5. Geburtstag.
Ja, wenn ihr mich darin sehen wollt, schaut das Video dazu an, ob ich es nochmal trage. Sei mal dahingestellt, vielleicht ja dann doch auf der Bühne einer Schlachterei. Ich habe mir dann überlegt, welches Buch könnten wir denn dort vorstellen oder welche Bücher? Und da sind mir 3 eingefallen, von denen es nur eines gibt. Welches von den 3 gibt es wirklich und würde passen? Ist das Die kleine Fleischerei Nummer 2, ein Klassiker der Wolldeckenliteratur von Rosamund Pilcher?
Ist man da auch eingeschneit? Eingeschneit in der kleinen Schlachterei?
Ich glaube, das ist die Fortsetzung, da bin ich aber noch nicht. Ist das 2, Die heilige Johanna der Schlachthöfe, ein Klassiker von Bertolt Brecht über Johanna in einer moderneren Zeit, Johanna von Orléans eigentlich? Oder ist es Das Liebesleben der Metzger, ein Klassiker der Erotikliteratur von Charlotte Roach?
Charlotte Roach, sehr lustig, sehr lustig. Es ist aber Bert Brecht, genau. Das ist doch auch Schullektüre.
Absolut, ja. Absolut. Das ist eine, finde ich, sehr unterhaltsame Variante der Geschichte von Johanna von Orléans übrigens. Also das kann man auch auf einigen Bühnen noch sehen. Und vielleicht können wir das ja sogar teilweise aufführen, wenn wir da sind. Und sollten wir auf so einer Bühne stehen, könnten wir auch den All-Time-Favorite-Wunsch von Manu
einlösen. Du hast ja denn schon das Kostüm, wie gesagt.
Das habe ich. Manu sagt nämlich, hat uns geschrieben, stellt doch mal Der Dschungel von Upton Sinclair vor. Das ist ein Recherche-Reportage-Roman über die Situation der Schlachthöfe in Chicago Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine wirklich dramatische Geschichte, wie schlecht es den Menschen und natürlich auch den Tieren da ging, der damals viel bewegt hat. Also das Programm steht im Prinzip, jetzt müssen wir nur noch überlegen, was du dann als Kostüm anziehst, Daniel.
Ich hatte doch, ja, ich glaube, das Hundekostüm passt ja nicht mehr.
Das passt dann vielleicht nicht ganz so. Aber das ist ja ein Programm für irgendwann fern in der Zukunft liegende Veranstaltung. Viel wichtiger ist doch, was lesen wir, beziehungsweise was lest ihr, Katharina und du, denn jetzt in der nächsten Folge.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Und da habe ich schon mal die Bestsellerbox präpariert. Und hier drin sind die Bücher der Börsenblatt-Bestenliste, ermittelt von Media Control. Und die Bestsellerliste der unabhängigen Verlage, der kleinen Verlage. Und Jan, du bist ja nicht dran, deshalb darfst du für Katharina und mich losen und ziehen. Mhm.
Hat sich wieder gut gefüllt, ja, in den vergangenen Wochen.
Ja, ist viel Krimi, Aha. Aber nicht nur. Bisschen Fantasy.
Das hier sieht doch schön aus.
Sieht alles gleich aus. Das sind so kleine Eat, Read, Sleep Hefte, die wirklich Katharina in liebevoller Kleinarbeit da gedrechselt hat.
Ah ja. Der stille Freund von Ferdinand von Schirach.
Yay.
Da hatten wir schon diverse, durchaus kontroverse Diskussionen über Ferdinand von Schirach. Ich habe es noch nicht gelesen.
Ich auch nicht. Ja, ich freue mich. Hoffentlich freut ihr euch auch. Lest doch mit und macht mit und schreibt uns, wie euch der Schirach, der neue Schirach gefällt. Schreibt an eatreadsleep@ndr.de.
Und da freuen wir uns wirklich, wie viele in diesem Jahr gesagt haben, ihr Neujahrsvorsatz ist häufiger bei der Bestseller-Challenge mitzumachen. Ich hoffe, der verschwundene Buchladen hat euch nicht gleich wieder demotiviert. Bleibt doch dabei. Wir freuen uns über die vielen Zuschriften. Denn in Gemeinschaft lesen macht doch immer noch am meisten Spaß.
Und wenn ihr immer informiert bleiben wollt, up-to-date bleiben wollt, was unsere Termine angeht und unsere Veranstaltungen in diesem Jahr, dann abonniert doch am besten unseren kostenfreien Newsletter, Eat-Read-Sleep-Newsletter, zu jeder Folge gratis.
Da erfahrt ihr dann zuerst, auf welchem Schlachthof wir möglicherweise uns mal rumtreiben werden.
Im Kostüm. Ja, und ich freue mich auch schon auf die nächsten literarischen Vorspeisen. Also ich fand, also mein Mann und ich, wir haben da schon die eine Hälfte von der Shepherd's Pie haben wir gestern Abend schon gegessen und sind auch satt geworden. Und das ist schon ganz lecker.
Das heißt, wenn ich jetzt nach Nachschlag frage, ist nichts mehr da, oder?
Ein bisschen ist noch da.
Also jetzt ist er ja kalt geworden. Ich probiere mal, wie er kalt schmeckt.
Kalt, wie gesagt, geht es auch. Das ist so, wie wenn man von einer Party kommt und noch Pizzareste im Kühlschrank findet oder so. So.
Nö, auch. Aber,
ja, warm ist das wirklich gut. Und heute hat es noch die stärkere Konsistenz. Also es war sogar schneidbar. Das war gestern Abend frisch, sozusagen noch nicht.
Ja, also ich würde sagen, nicht nur literarisch, sondern auch kulinarisch. Ein guter, guter Start.
Eat, Read, Sleep.
Und hier haben wir wieder einen Podcast-Tipp für euch. Diesmal ist es ein Hörbuch.
Die beste Idee der Welt von Bernhard Heckler. Da geht es um Heinz, der steckt gerade in einer Lebenskrise, Beziehung kaputt und er ist auch pleite. Und da kommt sein kleinkrimineller Kumpel Frankie eben mit der besten Idee der Welt auf ihn zu, nämlich Wrestling auf dem Oktoberfest.
Klasse Idee. Und Heinz soll das Drehbuch schreiben. Und schon stecken wir mittendrin in der Münchner Halbwelt mit Erpressung und Wiesen-Vibes. Eine rasante Komödie ist das.
David Zimmerschied hat das Hörbuch eingesprochen und alle 16 Teile findet ihr jetzt in der ARD Audiothek.